Liebe Gemeinde, ich hatte überlegt, ob ich die Predigtreihe jetzt nochmal aussetzen kann und dachte, das kann ich eigentlich nicht machen, aber es ist Totensonntag. Das hat ja nun ein ganz eigenes, spezielles Thema. Und dann dachte ich, ach, eigentlich passt das doch mit den Geistesgaben, wenn man sich zum Beispiel jetzt den Gaben zuwendet, die sich in besonderer Weise auf Menschen beziehen und Menschen zuwenden. Denn die Thematik ist ja heute Umgang mit Leid, Traurigkeit. Das ist eine seelsorgerliche Frage. Aber auch der Ausblick auf Gottes Reich, das kommen wird, das ausgerichtet bleiben am guten Hirten, das ist nicht einfach. Und es sind ganz bestimmte Geistesgaben, die Gott gibt, die in der Gemeinde dazu helfen, dass das geschieht, dass Menschen auf dem Weg des Glaubens bleiben. Also Gaben heute drei, die in besonderer Weise dem Menschen zugewandt sind. Nun könnte man fragen, ist das denn nicht bei allen Geistesgaben so? Nein, ist es nicht. Zum Beispiel, wer die Gabe hat zu lehren, der muss nicht unbedingt sich einem einzelnen Menschen so intensiv zuwenden, sondern vielleicht eher einer Gruppe. Er fragt mehr nach Inhalten und wie man sie gut vermitteln kann, sodass sie verstanden werden. Oder wer die Gabe der Organisation zum Beispiel hat, ist viel mehr an Sachthemen interessiert und daran, wie Dinge gut geordnet werden, als an einzelnen Menschen und seinem Wohlergehen. Kommen wir also zu den Geistesgaben, die zum heutigen Sonntag mit seinen Themen passen. Das Trauernde getröstet, Niedergeschlagene aufgerichtet werden, das Verirrte auf den guten Weg zurückgebracht werden, auch im Übrigen das Selbstsichere ermahnt werden. Und da will ich sprechen über die Gabe der Seelsorge, über die Gabe des Hirtendienstes und die Gabe der Barmherzigkeit. Und dazu stelle ich immer an den Anfang eine Definition dieser Gabe aus einem Buch von Peter Wagner, die Gaben des Geistes im Gemeindeaufbau. Ich fange an mit der Gabe der Seelsorge. Peter Wagner schreibt dazu Folgendes. Die Gabe der Seelsorge ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, andere Glieder des Leibes Christi durch Trost, durch Ermahnung und Ermutigung in einer Weise zu dienen, dass dadurch wirklich Hilfe und Veränderung erfahren wird. Eine besondere Befähigung zu Trost, Ermahnung und Ermutigung, sodass wirklich auch Hilfe und Veränderung erfahren wird. Natürlich wird allgemein der Pfarrer oder die Pastorin mit diesem Dienst in Verbindung gebracht. Immerhin schützt das Beicht- und Seelsorgegeheimnis die Menschen, die ihr Herz offenlegen und über Dinge sprechen, über die man vielleicht nicht gerne spricht. Was in einem Beichtgespräch oder Seelsorgegespräch gesagt wird unter diesem Siegel, darf niemals an andere Ohren dringen. Aber die Zuordnung von Seelsorge zum Amtsinhaber ist problematisch. Ich will zunächst mal eine kleine Unterscheidung machen. Es gibt natürlich die ganz ernsthaften und sehr schwierigen Problemfälle, wo professionelle Hilfe nötig ist. Aber es gibt eben auch die vielen alltäglichen Nöte und Sorgen, die Menschen mit sich herumtragen. Schwierigkeiten, in die wir alle immer hineingeraten. Und eine gute Seelsorge in der Gemeinde will ja nicht zuallererst der Ersatz für eine Psychotherapie sein, sondern eine gute Seelsorge in der Gemeinde will eine lebendige Brücke sein zu Gott hin und zu seinem Heil. Das heißt, Menschen, die aufgrund unterschiedlicher Umstände Schwierigkeiten haben zu glauben, die in Zweifel hineingestürzt sind oder die sagen, ich kann nicht mehr beten, fällt mir schwer. Oder denen es einfach an Kraft und Zuversicht fehlt. Oder vielleicht, dass jemand in einer momentanen Notsituation den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und hier kann jeder Christ, auch ohne eine besondere Ausbildung, sehr viel Gutes bewirken, wenn denn die Geistesgabe zur Seelsorge vorhanden ist und die ist nicht ans Pastorenamt geknüpft. Die Zuordnung von Seelsorge zum Pfarrer ist zwar ganz typisch natürlich in unserer Kirche, aber sie stellt eine Engführung dar, die weder hilfreich ist, noch der Realität entspricht. Und das will ich kurz darlegen. Dieser Predigtpunkt ist der ausführlichste, weil ich nämlich bei der Gabe des Hirtendienstes auch noch einmal darauf zurückkomme. Und deswegen mache ich das hier etwas ausführlich. Warum kann man die Seelsorge nicht einfach ans Pfarramt knüpfen? Erstens hat gar nicht jeder Pfarrstelleninhaber diese Gabe. Denn Gott verteilt die Geistesgaben, wie er das will und nicht wie wir die Ämter in der Kirche verteilen. Und das gilt übrigens auch für andere Gaben, zum Beispiel die Gabe des Hirtendienstes, da komme ich noch drauf, oder auch die Gabe der Lehre. Es ist nicht gesagt, dass jeder Pastor immer die Gabe hat zu lehren. Und an einer Gabe wird es uns besonders deutlich, im Neuen, und da will ich es dran nochmal aufhängen und klar machen, dass am Ende auch wirklich jeder nickt und mir recht gibt. Es gibt im Neuen Testament die Gabe der Ehelosigkeit. Und diese Gabe ist ein unglaublicher Vorteil. Wenn jemand die Gabe der Ehelosigkeit hat, dann kann er 24/7, also 7 Tage die Woche, immer da sein für seine Gemeinde. Und die katholische Kirche hat dann gesagt, so wollen wir das auch von unseren Amtsträgern. Aber es ist unschwer zu erkennen, dass viele, viele Pastoren und Bischöfe sich abquälen in ihrem Amt, weil sie nämlich die besondere Geistesgabe zur Ehelosigkeit gar nicht haben. Und an diesem Beispiel merken wir auch schon, was für eine Vergewaltigung das eigentlich ist, wenn man ein Amt mit einer Geistesgabe willkürlich verknüpft und sagt, so muss das jetzt sein. Es geht nicht. Gott gibt die Dinge, wie er will und nicht, wie wir uns vorstellen. Das Neue Testament sieht die Gemeinde als einen Leib aus vielen Gliedern, darüber hatte ich schon gesprochen, wie ein Körper, wo die unterschiedlichen Körperorgane unterschiedliche Funktionen haben. Man könnte auch sagen, wie ein Team, ein Fußballteam hat verschiedene Aufgaben. Nicht jeder kann ein Torwart sein und es kann auch nicht jeder ein Stürmer sein. Es gibt natürlich Pastorinnen und Pastoren, die eine Gabe zur Seelsorge haben, in besonderer Weise. Und sie können in ihrer Gemeinde, wenn sie das einsetzen, einen Superdienst verrichten, ohne Frage. Aber wer gegen seine Begabung in diese Arbeit hineingedrängt wird, weil die Gemeinde es so erwartet, der wird wenig Freude darin haben, sondern viel Frust erleben. Und er wird vor allen Dingen völlig ineffektiv arbeiten. Denn man kann 100% davon ausgehen, dass jemand, der ein Feld bestellen soll, für das er nicht begabt ist, unheimlich viel Kraft aufwenden muss, das zu tun. Kraft, die dann an der Stelle fehlt, wo er wirklich begabt ist. Und das ist natürlich nicht gut. Erster Gedanke. Nicht jeder Pfarrer, nicht jede Pastorin hat diese Gabe. Ein zweiter Gedanke. Auch wenn ein Amtsinhaber ein hervorragender Seelsorger ist, kann das im Einzelfall trotzdem die falsche Person sein. Viele Menschen haben mit Problemen zu kämpfen, bei denen es eben nicht egal ist, zum Beispiel, ob mir da ein Mann oder eine Frau gegenüber sitzt. Können Sie sich vorstellen, dass eine Frau vielleicht gerne zu einem Pfarrer geht, um über Eheprobleme zu reden? Oder noch schlimmer vielleicht, jemand, der beschämende Erfahrungen gemacht hat mit Männern. Da ist das einfach falsch dann. Und da kommen wir schon auf den Punkt, es muss andere Menschen geben, neben den Pfarrern und Pfarrerinnen, die Seelsorge in der Gemeinde ausüben können. Und man darf ja auch den Aspekt von Sympathie und Antipathie nicht einfach ignorieren. Wenn ich ein wirklich ernsthaftes Problem habe, dann öffne ich mich nicht gerne einem Menschen, der mir einfach unsympathisch ist. Das sind ja ganz menschliche Dinge, nicht? Und das heißt, komme ich zum dritten Punkt, der Bedarf für Seelsorge ist ja weitaus größer in der Gemeinde, als es die Pfarrstelleninhaber überhaupt bedienen können. Schafft man gar nicht. Auch ein begabter Seelsorger kann sich nicht um alle Leute kümmern, die eigentlich einen Bedarf für seelsorgerliche Betreuung haben. Und deswegen ist es generell für jede Gemeinde und auch für unsere Gemeinde wichtig, dass man die Mitglieder der Gemeinde kennt, die in diesem Bereich von Gott besonders begabt sind, dass die Gemeinde diese Menschen für ihren Dienst qualifiziert. Man kann Weiterbildungen machen. Dass diese Menschen von der Gemeinde auch beauftragt werden und darin ermutigt. Und zwar selbst da, wo der Pfarrer selber ein guter Seelsorger ist, ist es nötig. Ich glaube, dass in manchen Gemeindegliedern eine Gabe zur Seelsorge schlummert, die einfach bisher gar nicht zum Zuge gekommen ist und unentdeckt blieb. Weil, ja, es so typisch ist in der Kirche, dass alle diese Sache nur auf den Pfarrer projizieren, ne? Und vielleicht traut sich dann auch keiner überhaupt zu überlegen, das könnte meine Gabe sein. Mancher, der sich für begabt hält, allerdings hat vielleicht nur selber Freude an seiner vermeintlichen Kunst und die Menschen, die er beseelsorgt, bleiben merkwürdig berührt zurück mit mulmigen Gefühlen. Es bedarf der Prüfung der Gemeinde. Es muss eine Bestätigung auch aus der Gemeinde kommen und sagen, ja, dieser Mann, diese Frau hat wirklich eine Gabe. Und dann bedarf es noch einmal der Bekräftigung der Gemeindeleitung, die sagt, hier ist ein Ansprechpartner. Und dann übrigens kann das Seelsorgegeheimnis, auf das Pfarrer qua Amtseid auch verpflichtet sind, sowieso, auch übertragen werden auf Glieder der Gemeinde. Das ist sehr wichtig. Weil wenn jemand Seelsorge übt in der Gemeinde, ist er zur selben Verschwiegenheit verpflichtet und hat auch dieselbe Freiheit zu sagen, ich muss auch nicht darüber reden. Selbst wenn ich gefragt werde, selbst wenn es brenzlig ist, ist auch staatlich geschützt. Jetzt die Frage, wie erkenne ich denn überhaupt diese Gabe bei mir? Das wäre ja die Frage. Ne? Wie erkenne ich denn, ob ich diese Geistesgabe habe? Folgende Fragen können bei der Beantwortung dieser Frage helfen. Eine ganz erste, schlichte, einfache Frage wäre, erlebe ich öfters, dass andere mir ungefragt ihre Probleme erzählen? Also wer da häufiger aufgesucht wird, ohne dass er sich da anbietet, strahlt offensichtlich etwas aus, was andere Menschen dazu bringt, sich zu öffnen. Und dann die zweite Frage, sagen mir vielleicht auch andere Menschen häufiger mal, dass ihnen ein Gespräch mit mir wirklich konkret weitergeholfen hat. Also Gespräche, wo Leute sich was von der Seele reden, gibt es auch am Stammtisch. Ob die dann immer unbedingt den Menschen wirklich, wirklich weitergeholfen haben, ist eine andere Frage. Aber wenn ich erlebe, dass jemand sagt, doch, das hat mir wirklich geholfen und das hat auch was verändert in meinem Leben, ist das ein deutliches Signal, dass eine Begabung vorliegt. Auch die Frage, habe ich eigentlich ein wirkliches Interesse an den Menschen und ihren Sorgen? Oder wenn Leute mir etwas erzählen, fühle ich mich dann unwohl, ratlos? Wer sich unwohl und ratlos fühlt, wenn er mit den Problemen und Abgründen anderer Menschen konfrontiert wird, hat diese Gabe wahrscheinlich eher nicht. Aber bei wem das nicht so ist und wer merkt, dass es ihm auch nach dem Gespräch noch ein Anliegen ist, für die entsprechende Person zu beten zum Beispiel. Man hat am Montag gesprochen und am Donnerstag fällt es einem wieder ein und man sagt, ich bete. In der Hoffnung, dass Gott helfen wird. Ist das ein deutliches Zeichen? Und eine letzte Frage, habe ich die Hoffnung, dass eine Veränderung der Situation wirklich möglich ist? Bleibe ich selber gelassen oder wirft mich das alles selbst aus der Bahn? Es gibt ja sehr abgründige und sehr schwierige Lebenssituationen, die einen ganz schön runterziehen können. Und wer da selber richtig runtergezogen wird und gar nicht mehr die Hoffnung hat, es kann gut werden, der ist nicht geeignet, um Seelsorge zu üben, sondern er wird früher oder später selber depressiv werden über der Tatsache, wie viel Abgründigkeit im menschlichen Leben doch zu finden ist, auch hinter den schönen Fassaden. Eine zweite Gabe ist die des Hirtendienstes. Ich lese die Definition. Die Gabe des Hirtendienstes ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, langfristig persönliche Verantwortung für das geistliche Wohl Einzelner oder einer Gruppe von Gläubigen zu übernehmen. Auch hier ist es wieder klar, dass das besonders ans Pastorenamt geknüpft ist, denn Pastor, lateinisch, heißt Hirte. Das ist die ganz klassische Zuordnung, der Pastor als Gemeindehirte. Mag sein, dass einige Pfarrer diese Gabe haben, doch wie schon bei der Seelsorge, es muss nicht so sein. Ich war sehr erstaunt, dass Peter Wagner in seinem Buch sogar Folgendes feststellt. Er hat Studien gemacht, sein international sehr bekannter Lehrer, der Peter Wagner, viele Bücher geschrieben. Und er sagt, Studien zeigen, dass Pastoren mit einer Gabe zum Hirtendienst keineswegs in der Regel keineswegs wachsende Gemeinde leiten. Das ist sehr interessant, aber auch irgendwie logisch. Denn ein Hirte hat das natürliche Verlangen, sich wirklich persönlich um seine Herde zu kümmern. Und das geht nur in einem sehr begrenzten Umfang. Das heißt, ein geistlicher Leiter mit der Gabe des Hirtendienstes wird eine intuitive Furcht sogar davor haben, dass die Herde allzu unübersichtlich wird. Er wird aber vielleicht auch sogar eine gewisse Bedrohung empfinden können, wenn er geistlich nicht sehr gereift ist, wenn andere Menschen aus der Gemeinde in diesen Bereichen nun sehr stark hineinarbeiten wollen, weil es ja wirklich auch das ist, was ihn von Herzen ausfüllt. Jemand, der die Gabe des Hirtendienstes nicht hat, wird sehr dankbar sein, wenn es in der Gemeinde Menschen gibt, die diese Aufgabe übernehmen. Und dann ist der Weg frei für ein großes Gemeindewachstum. Peter Wagner zeigt ganz viele Beispiele dafür. Was ist nun eigentlich der Unterschied von Hirtendienst und Seelsorge? Während Seelsorge sich zeitlich sehr begrenzt ereignet, für eine bestimmte Problemlage in einem bestimmten Feld, ist der Hirtendienst darauf gerichtet, wirklich das gesamte geistliche Wohl eines Menschen in den Blick zu nehmen, wo verschiedene Bereiche ja dazugehören. Wächst hier ein Christ wirklich inhaltlich auch? Nimmt er zu an Erkenntnis? Wie sieht es mit der Lebensführung aus? Kommen da Dinge in Ordnung, die vielleicht vorher in Unordnung gewesen sind? Manche Menschen, die zum Glauben kommen, sind in unmögliche Lebensverhältnisse verstrickt. Da muss man depressiv werden. Es ist eine sehr langfristige Aufgabe, diese Knoten nach und nach zu lösen. Das geht nicht über Nacht. Ein Hirte wird daran interessiert sein, langfristig am Ball zu bleiben und Menschen oder vielleicht sogar Gruppen darin zu betreuen. Es könnte also zum Beispiel sein, dass aus der Gabe der Seelsorge, wenn jemand hier und da seelsorgerliche Erfahrungen sammelt, auch die Gabe des Hirtendienstes dann erwächst. Wer die Gabe des Hirtendienstes bekommt, wird auch in anderen geistlichen Bereichen sehr gewachsen sein. Es müssen Menschen sein, die auch in der christlichen Lehre, was eigentlich unseren Glauben ausmacht, wirklich einen festen Standpunkt haben, sonst können sie in der Richtung nicht helfen. Es müssen Menschen sein, die eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen und auch eine gewisse Menschenkenntnis. Und deswegen ist im Neuen Testament die Latte für Bischöfe zum Beispiel von Paulus sehr hoch gehängt. Die sollen untadelig sein in ihrer Lebensführung, sie sollen einen guten Ruf haben, selbst auch bei den Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, irgend so einen Hallodri, den keiner richtig ernst nehmen kann, auch im säkularen Umfeld, ist nicht geeignet, einen Hirtendienst zu übernehmen. Wie erkenne ich denn jetzt, ob diese Geistesgabe mir vielleicht gegeben sein könnte? Wieder einfache Fragen. Beschäftigt mich das geistliche Wohl Einzelner oder einer Gruppe in meiner Freizeit auch dann, und das ist wichtig, wenn diese Leute nicht meinen Rat suchen? Bei der Seelsorge ist ja einfach, ne? Da kommt jemand und möchte reden, das merkt man. Aber viele Menschen brauchen eigentlich eine geistliche Betreuung. Man nennt das heute modern so Mentoring, ne? Da ist ein Mentor, der sich kümmert. Die brauchen das, ohne dass sie das eigentlich formulieren. Ein Hirte würde hingehen, würde sich in einer angenehmen und unaufdringlicher Weise erkundigen. Eine zweite Frage wäre, erkenne ich eigentlich in einer sachlichen Weise, an welchen Punkten einzelne Menschen oder auch Gruppen geistlich stecken bleiben und gar nicht weiterkommen? Das gibt es ja. Man hat einen Anfang gemacht im Glauben und dann passiert nichts mehr. Es bleibt immer beim Alten. Da ist kein Wachstum, kein Fortkommen. Sehe ich das und ist es mir ein Anliegen, dass es anders wird? Ich möchte noch deutlich abgrenzen. Es geht nicht um das richtende Urteil, dass man sagt, ja und guck mal hier. Es geht nicht darum, über anderer Leute Defizite zu reden. Es geht nicht darum, dass ich irgendwo jemanden habe und sage, ah, das ist hier die Defizitfolie, die Negativfolie. auf deren Hintergrund dann meine eigenen Qualitäten betont werden. Das ist alles menschlich und niedrig gesinnt. Nein, es geht um ein ernsthaftes Interesse und den Wunsch, der da ist, wirklich zu unterstützen. Da liegt auch der Unterschied zum Kritikgeist. Menschen, die einfach einen Kritikgeist haben, die können immer die Fehler und die Probleme genau benennen und oft haben sie damit recht, aber es geht ihnen gar nicht darum, dass ein Mensch da wirklich rauskommt oder wirklich weiterkommt. Es genügt ihnen, wenn sie das festgestellt haben und dann sind sie zufrieden damit. Das ist kein Hirtendienst. Und dann ist die Frage, wird ein solches Angebot, wenn ich es mache, von anderen eigentlich auch in Anspruch genommen oder erlebe ich, dass Menschen mich eher immer abblitzen lassen? Wer merkt, ich werde eigentlich immer abblitzen gelassen, hat mit höchster Wahrscheinlichkeit diese Gabe nicht. Schafe folgen freiwillig ihrem Hirten. Manchmal muss auch ein Schäferhund her, ja, aber im Prinzip folgen die Schafe gerne dem Hirten. Und dann ist die letzte Frage, nutze ich meine Beziehungen in der Gemeinde öfters von mir aus dafür, wirklich andere auch im Glauben zu stärken? Dass sie ihre Beziehung zu Jesus konkreter und intensiver leben. Und erlebe ich dann auch, dass das geschieht? Das sind vier einfache Fragen, die man sich stellen kann, ob vielleicht so eine Gabe da ist. Peter Wagner sagt, 3-5% einer Gemeinde haben diese Gabe. Können wir mal schauen, wo sie ist. Zuletzt und kurz die Gabe der Barmherzigkeit. Ich möchte die heute noch mit reinnehmen, damit es nicht alles auf so einer geistigen Ebene bleibt, weil viele Menschen in der Gemeinde haben einfach auch ein ganz praktisches Anliegen. Sie sind durchweg praktisch veranlagt. Es gibt in der Bibel die Gabe der Barmherzigkeit. Die Gabe der Barmherzigkeit ist eine besondere Fähigkeit, mit der Gott einige Glieder am Leib Christi ausrüstet, die sie befähigt gegenüber anderen Menschen, die in körperlichen, seelischen oder geistlichen Problemen stecken, ein echtes Mitgefühl zu zeigen und auch in praktischen Taten umzusetzen, sodass die Liebe Jesu zu den Leidenden wirklich konkret erfahrbar wird. Es reicht ja nicht zu sagen, Jesus liebt dich. Und da ist jemand, der hat einen Haufen Probleme zu bewältigen. Da genügt es ja nicht zu sagen, Jesus liebt dich. Während die Gabe der Seelsorge Menschen hilft mehr durch Hören und durch Worte, ist die Gabe der Barmherzigkeit wirklich auf ganz praktische Hilfe ausgerichtet. Christen mit dieser Begabung haben einen sehr klaren Blick dafür, wer in der Gemeinde auf welche Hilfe angewiesen ist, und sie dienen gerne mit praktischer Unterstützung. Und wer die Gabe der Barmherzigkeit hat, der tut das selbstlos und erwartet keinen Dank. Es gibt nämlich auch Menschen, die definieren sich selber über ihre Mildtätigkeit und dann tun sie alles Mögliche für Leute und wollen aber auch immer, dass das schön bedacht wird. Das ist selbstsüchtig. Es gibt Menschen mit Helfersyndrom, die wollen immer helfen, 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 weil sie ihr eigenes Ego dadurch aufpolieren. Das ist nicht die Gabe der Barmherzigkeit, sondern die Gabe der Barmherzigkeit, wenn sie jemand hat, hat er Freude daran. Es ist ihm selber schon Belohnung, dass er einem anderen Menschen helfen kann und die Freude sieht, die es auslöst. Da muss kein Dank her. Selbstlos, wie Jesus auch selbstlos war. Und wer diese Gabe hat, der hilft nicht nur in Notlagen, wenn es richtig brennt. Das sollte jeder Christ tun. Jeder Christ ist aufgerufen, wenn irgendwo eine richtig ernste und akute Notlage ist, zu helfen. Das ist gar keine Frage. Aber Menschen mit der Gabe der Barmherzigkeit suchen bewusst und auch aktiv nach Gelegenheiten, leidenden Menschen Mitgefühl zu zeigen und ihnen zu helfen. Und ich glaube, dass der Bedarf an dieser Gabe viel größer ist als der Bedarf an Lehrern oder Evangelisten oder an Hirten, weil es prozentual, denke ich, viel mehr Christen dann auch geben wird, die diese Gabe haben. 3-5% Hirten. Wenn eine Gemeinde aus 100 Mitgliedern nur 5 Leute hat, die sich um die wirklichen Problemlagen kümmern, ist das zu wenig. Und deswegen ist auch die Erfahrung, die Peter Wagner schreibt, sehr viele Christen haben Ansätze dieser Gabe oder haben diese Gabe. Und es kann sein, da möchte ich ganz ans Ende noch stellen, dass eine Gemeinde wächst, weil viele Mitglieder diese Geistesgabe erkennen und ausüben. Und er berichtet von einer Gemeinde, in der das gesamte Gemeindeleben in überdurchschnittlicher Weise durch die Geistesgabe der Barmherzigkeit geprägt ist. Er war dort zu Besuch und er sagt, es ist Wahnsinn. Die Gemeinde hat Busse gekauft, um behinderte Menschen, Körperbehinderte abzuholen mit ihren Rollstühlen. Wir haben einen Fahrstuhl eingebaut und das ist ein großes Team von Menschen, die wirklich den Ausgegrenzten und Benachteiligten hier zur Hilfe kommt. Es gibt Essensangebote für Notleidende und so weiter. Die Gemeinde ist innerhalb von 10 Jahren um 400% gewachsen. Kein Wunder. Aber nicht jede Gemeinde muss so aufgestellt sein. Es gibt auch andere Gemeinden, die ganz anders geprägt sind und die wachsen auch. Wichtig ist, dass wir erkennen, was ist uns von Gott gegeben, was ist unser Auftrag, wie können wir unsere Gaben entdecken und dann auch einsetzen. Und ich wünschte mir jetzt, dass irgendjemand hier in unserer Runde sagt, ach, das könnte vielleicht sein, dass das bei mir so ist. Überprüft das, macht mal den Gabentest von Campus für Christus, kann man im Internet runterladen, muss man die Fragen ankreuzen, dann lässt man nochmal jemand anderen, der einen gut kennt, das machen und dann entsteht schon ein Bild. Und fragt vielleicht einfach auch andere, die euch gut kennen, was denkst du eigentlich, wie bin ich gestrickt, was könnte meine besondere Begabung sein und dadurch auch meine Aufgabe in der Gemeinde. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.